Geschwister, jetzt seid ihr eingeladen, 1. Könige 19 aufzuschlagen. Erster Könige 19. Wenn wir einen kurzen Blick zurückschauen in 1. Könige 18, da sehen wir ein Duell zwischen Elia und den Baalpriestern am Berg Karmel. Elia geht in Kapitel 18 noch als Sieger hervor. Nun lesen wir aber gemeinsam 1. Könige 19, Verse 1 bis 13. Elia flieht vor Jezebel und Ahab erzählte der Jezebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Jezebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem. Vers 3. Und als er sah, machte er sich auf und ging fort, um seines Lebens willen. Und er kam nach Bathscheba, das zu Juda gehört, und ließ sich einen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagreise weltweit, und er kam, setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er erbat sich für den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich nun umsah, siehe, da war bei seinem Kopf auf einem heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Vers 7. Der Herr begegnet Elia am Berg Horeb. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an. Steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf, aß und trank und ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Denn die Kinder Israels haben einen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich bin allein übrig geblieben. Denn sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg des Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging von dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht mit dem Feuer. Und nach dem Feuer kam eine Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Ja, der Prophet Elia hatte ja wirklich eine geniale, übernatürliche Gotteserfahrung gemacht. Er hatte sich noch in Kapitel 18 auf dem Berg Karmel mit seinen Baalpriestern deluiert und ihnen eine vernichtende Niederlage zugefügt. Gott hatte aber Elia vor dem ganzen Volk als wahren Propheten bestätigt. Denn nur sein Brandopfer wurde vom Altar, vom Feuer aus dem Himmel restlos verzehrt. Während der 450 Beipriester katastrophal gescheitert sind. Denn ihr Gott Baal antwortete überhaupt nicht. Danach wurden alle Baalpriester getötet, damit er Baals Kult ausgetilgt. Elia hatte mit Gottes Hilfe so damit dann einen triumphalen Sieg erringen können. Aber Isebel, die Frau des damaligen Königs Arab, mit Gottes, die den heidischen Kult in Israel eingeführt hatte, hat sich geschwört, sich an Elia zu rächen. Aber Elia, das lässt sie Elia auch den Boden ankündigen. Aber wie, was war Elias Reaktion auf diesen streitbaren Held? Man meint vielleicht, von ihm eine mutige und starke Aussage zu hören. Aber nein, im Gegenteil. Er bekommt es wirklich gehörig mit der Angst zu tun. Und er rennt um sein Leben. So hieß es in 1. Könige 19, Vers 3. Kennt ihr das? Du hast eine großartige Erfahrung mit Gott gemacht. Doch dann kommt der nächste Tag mit seinen Herausforderungen. Wieder neu herausgefordert. Und wir fragen uns, ob wir auch in dieser nächsten Herausforderung Gott noch vertrauen können. Dies kenne ich wohl aus einigen eigenen Situationen aus meinem Leben, wo ich dachte, ey, okay, alles gut, aber dann kommt wieder eine neue Herausforderung. Lasst uns sehen, was Elia hier mit Gott erlebt hat. Er zeigt sich meiner Meinung nach sehr deutlich, dass Elia das hatte, was wir heutzutage vielleicht einen Burnout oder Ausgebranntsein nennen würden. Ein Verlust der Perspektive, sozusagen, ich bin alleine übrig geblieben. Mutlosigkeit, lebensmüde Gedanken. In völliger Erschöpfung lässt Elia seinen Burschen in Bathsheba zurück und zieht sich von allen Menschen zurück. Aber die Geschichte zeigt uns aber genauso auch Gottes Fürsorge und Umgang mit Erschöpfung an Elias Leib und Seele. Es ist Gott selber, der sich jetzt um Elia kümmert. Er hat Elia zur Chefsache erklärt. Wenn ein Chefarzt gerade behandelt, die Klinikleitung kommt zu Patientenvisite. Drei wichtige Dinge, welche die Fürsorge und Gottes, Liebe Gottes für besorgte und einsame Menschen in dieser Geschichte zeigt. Erstens, Gott versorgt Elia sehr liebevoll und geduldig. Elia rennt bis in die Wüste, legt sich dort unter einen Strauch und fasst den Entschluss. Es hat sowieso keinen Zweck. Gott, nimm mein Leben. Aber Gott lässt Elia nicht in dieser Verzweiflung. Er stärkt und ernährt Elia durch seinen Engel. Er bewahrt ihn, während er sich der müde Prophet einfach nur ausruht. Einfach mal schlafen, essen, trinken und sich Zeit lassen. Zweitens, Gott fordert Elia auf, sich ihm zu nähern und ihn zu suchen. Auf dem Berg Horeb stellt Gott Elia dann zur Rede. Was tust du hier? Die Antwort, die Elia gibt, ist typisch für jemanden, der ausgebrannt ist. Ich bin ganz alleine. Ich bin der Einzige, der durchgehalten hat und alle sind gegen mich. Es hat keinen Zweck mehr, aber ich habe mein Bestes gegeben. Gott antwortet Elia aber. Er sagt ihm an ihm vorüber, dass er an ihm vorübergehen möchte. Das bedeutet, Er schenkt dem Propheten seine Gegenwart eine ganz besondere Gottesbegegnung. Der Berg Horeb liegt an der zerklüften Landschaft des Sinai. Gott kündigt sich erst in einem Erdbeben an. Anschließend kommt ein großer Sturm und dann bricht auch noch ein Feuer aus. Im Feuer würde man Gott nun eigentlich erwarten. Er hat doch auf dem Berg Karmel auch durch Feuer vom Himmel gesprochen. Doch Gott kommt weder im Beben noch im Sturm, weder noch im Feuer. Im leisen, flüsternden Säuseln nähert er sich und Elia erkennt, der Herr spricht zu mir. Aber es kommt ja auch noch zu Gottes Begegnung. Intimer Dialog mit dem Schöpfer. Interessanterweise begegnet Gott Elia in der Stille. Die Stille ist wohl heutzutage etwas, was viele Menschen überhaupt gar nicht mehr kennen oder packen. Das beginnt auf einmal nachzudenken und wird dabei mit sich selber konfrontiert. Das ist etwas, was viele Menschen in unserer lauten, ständigen, beleuchteten Welt gar nicht mehr kennen. Gott lässt sich dabei nicht zu Begegnung zwingen. Es liegt an uns, für solche Gottesbegegnungen auch wirklich Raum zu schaffen. Gott zeigt Elia, ja, auf dem Berg Karmel bin ich im Feuer gewesen und habe das Opfer verzehrt. Jetzt begegne ich dir aber ganz persönlich. Keine großen laute Beweise von Gottes Allmacht. Es wird ganz intim, liebevoll und in Geborgenheit. Das schenkt uns Menschen Frieden und Ruhe und offenbart uns Gottes Wesen immer wieder aufs Neue. Aber was erlebt Elia denn hier? Ich glaube, Elia lernt in diesem Prozess der Fürsorge Gottes Liebe loszulassen und Gott wieder neu zu vertrauen. Auch wir sollten lernen, loszulassen, woran wir vorher vielleicht krampfhaft festgehalten haben. Im leisen Wehen hören wir die Einladung Gottes, die Jesus in Matthäus 11 ausspricht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid. Ich will euch erquicken. Wenn Jesus so ruft oder so von Jesus gerufen wird, da kann sich doch eigentlich wirklich entspannen, oder? Wir dürfen erkennen, ich bin gar nicht allein verantwortlich für das Gelingen eines Projektes oder für meine Aufgaben. Es gibt jemanden, der größer ist als ich. Ich darf an seiner Seite stehen, mit ihm zusammenarbeiten und muss die ganze Last nicht alleine tragen. Nach der Gottesbegegnung wird Elia noch einmal gefragt: Was tust du hier? Gott möchte es jetzt genau wissen. Hat sich Elias Perspektive verändert? Zunächst ist das nicht der Fall. Denn Elia geantwortet genau wie beim ersten Mal. Die Gottesbegegnung, in welcher Form sie auch stattgefunden hat, muss man an diesen Punkt kommen. Hat sich meine Perspektive denn wirklich verändert? Oder habe ich etwas Neues gesehen? Ist mein Blick aus dem Tunnel heraus wieder an das Licht gekommen? Und genau das ist auch mein Punkt. Wenn wir dies zulassen, Gottes Versorgung für uns zu erleben, seinen Ruf, ihm zu suchen, zu folgen, eine Gottesbegegnung mit unserem Schöpfer zu erleben, ein Loslassen und auch ein Vergeben zu praktizieren, dann folgt uns oftmals eine neue Beauftragung. Im Zentrum der neuen Aufgabe steht manchmal das Abgeben von Zuständigkeiten. Elia muss sich gefallen lassen, dass sein Nachfolger Elisa berufen wird. Es ist also sehr gut möglich, dass Gott zeigt, dass jemand anders dran ist, eine Aufgabe zu übernehmen oder etwas von der Aufgabe abzugeben. Vielleicht kommt ja auch eine ganz neue Aufgabe, vielleicht eine neue Motivation für eine alte Aufgabe. Ich denke, das kann immer sehr unterschiedlich sein. Aber loslassen bedeutet auch zu sehen, wem ich vergeben muss. Wo muss ich alte Verletzungen und Bitterkeit loslassen, damit ich mich dem Leben neu zuwenden kann? Vielleicht gegenüber meinen Eltern, meinem Partner oder Ex-Partner, bei Kindern oder Kollegen oder Personen, die Autorität über mich haben. Oder andere Menschen, die mit ihren Ansprüchen bedrängen. Vielleicht auch in Gemeindeleitern oder Mitchristen oder unsere Nachbarn. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, heißt es in der Heiligen Schrift. In Matthäus 11, ab Vers 28, finden wir Jesu Einladung. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fest erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Dazu Vers 29. Nehmt mein Joch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Also erstens, kommt zu mir, und zweitens, ich werde sie euch abnehmen. Aber zu wem gehst du mit deinen Sorgen? Gehen wir alle wirklich zu Jesus? Oder sind wir wirklich bereit, sie abzulegen? Wirkung eines Joches bei Zugtieren. Bei einem Zuggespann war es oft so, dass man ein erfahrenes Tier mit einem weniger erfahrenen Tier eingespannt hat. Wenn Pferde eingefahren werden, macht man es ja auch so. Doch das Joch hatte das unerfahrene Tier eine sehr enge und direkte Verbindung mit dem erfahrenen Tier. Dadurch spürte der Neuling sofort, wo es hinging und auch, was zu tun ist. Ein sehr interessanter Blick, wenn wir hören, dass Gott uns ein Joch auferlegt. Ja, ein Joch bedeutet wirklich viel Arbeit, eine Aufgabe zu erledigen, einen Job zu tun und ein Ziel zu erreichen, einen Auftrag zu erfüllen. Doch schön ist immer, dass wir wissen dürfen, damit nicht allein zu sein. Denn der erfahrene Meister nimmt uns ganz nah unter seine Fittiche und wir gehen ganz nah mit ihm. Gott steht uns eng zur Seite. Er gibt uns Halt und Führung. Was kann es Besseres geben? Und dabei sagt er auch noch, sein Joch drückt nicht. Andere Übersetzung, sein Joch ist sanft. Und er sagt, seine Last ist die, der uns zu tragen gibt, ist leicht. In 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 13 steht, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und ja, Gott ist wirklich treu. Er wird auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die unsere Kräfte übersteigt. Wenn er unseren Glauben auf die Probe stellt, wird er uns auch einen Lösungsweg zeigen, auf dem wir die Probe bestehen können. und nach der wir greifen können. Denn Gott ist immer bei uns. In Johannes 16, Vers 33 finden wir den Text. Ich habe euch alles das gesagt, damit ihr Frieden habt in der Welt. Werdet ihr aber hat, bedrängt, doch ihr braucht nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. 4 konkrete Schritte. Erstens, sei ehrlich. Wir sind manchmal dazu getrieben, um auf uns selbst zu achten, unsere Arbeit, unsere Familie, unsere Kinder, unser Hobby. Ja, sogar innerhalb der Gemeinde passiert das. Kann uns in so ein Hamsterrad bringen, dass wir nicht mehr Zeit uns nehmen, um nachzudenken. Wir sollten mindestens einmal im Jahr ganz bewusst Inventur mit uns selber machen und uns 1 bis 2 Tage Zeit nehmen, um mal über uns selbst nachzudenken. Sind die Dinge, die wir tun, eigentlich noch dran? Meine Arbeit, mein Ehrenamt, meine Hobbys? Lebe ich denn überhaupt gute Beziehungen in meinem Leben? Welche Beziehungen könnten denn Veränderungen gebrauchen? Oder welche Beziehungen tun mir einfach nicht gut? In welchen Beziehungen habe ich versagt oder muss ich vielleicht sogar mehr investieren? Oder sich die Frage stellen, was hat Gott mir denn vor 12 Monaten erzählt? Was habe ich getan? Wo muss ich Buße tun oder Wege nachjustieren? Oder wie geht es meinen Finanzen? Lebe ich über meine Verhältnisse? Habe ich von Gott Genügsamkeit gelernt? Oder jage ich dem Mammon und Konsum dieser Welt nach? Ist meine Seele in Gott gesättigt? Oder suche ich Befriedigung durch irdische Dinge? Oder warum bin ich so beschäftigt? Wo suche ich Anerkennung? Habe ich meine Identität in Gott wirklich gefunden? Agiere ich aus dem Frieden und einer Ruhe heraus, die in Christus verankert ist? Bin Menschen wohlgefällig oder bin ich lieber Gott wohlgefällig? Solche Fragen können uns unheimlich für uns wichtig sein, weil wir dadurch feststellen, ob wir uns selbst Schaden zufügen, denn wir durch Nachjustieren abwenden könnten. Ein falscher Job bringt Frust, Müdigkeit bis hin zu Depression und Burnout. Falsche Beziehungen können uns Aussagen seelisch oder sogar körperlich krank machen. Erkenne ich den Gottesplan und bin ihm gehorsam? Falls nicht, beschneide ich Gottes Segen in meinem Leben. Falscher Umgang mit Geld, schlaflose Nächte und Existenzängste. Geiz mit Finanzen oder ein Nichtsein in Gottes Reich beschneidet Gottes Segen für unser Leben. Wenn ich aber meine Identität in Christus nicht erkenne oder auslebe, dann hechle ich einem falschen Ideal hinterher und vergeude meine Kraft. Zeit und Finanzen, um jemand zu sein, der ich eigentlich überhaupt nicht bin. Und dann eine Werbung, mir vorgekaukelt zu sein. Aber bring doch einfach deine Sorgen zu Gott. Wir dürfen sie dort liegen lassen. In Philipper 4 steht, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt all eure ganzen Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und in eurem Innersten bewahren, euch ihr mit Jesus verbunden seid. Und noch etwas. Richtet eure Gedanken ganz auf Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Wir sollten uns damit beschäftigen, was vorbildlich ist und recht gelobt wird. Und auch daran halten bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die uns die Heilige Schrift verkündet und wo wir angenommen haben. So leben, wie Gott es möchte und Jesus es vorgelebt hat. Dann ist Gott mit uns des Friedens. Immer. Also, bringen wir unsere Sorgen vor Gott, aber hole sie dir nicht wieder zurück. Sei offen, Hilfe von außen auch anzunehmen, statt zu denken, ey, ich pack's alleine. Wenn wir uns den Fuß brechen, dann gehen wir zum Orthopäden oder ins Krankenhaus. Warum gehen wir nicht zu einem Therapeuten, wenn unsere Seele schmerzt? Grundsätzlich ist Jesus unser Heiland, unser Arzt und Erlöser. Ich bin absolut davon überzeugt, dass Jesus in einem Bruchteil eine Sekunde heilen kann. Ich bin auch absolut davon überzeugt, dass Gott in einen Heilungsprozess hineinnimmt, indem wir uns schrittweise Heilung schenkt. Wir sind jedoch in unserer eigenen Familie sehr dankbar für Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und andere Mediziner, die Gott geschenkt hat. Doch Gott sagt auch, schau, dieser Arzt ist eine Hilfe für dich. Diese Medizin ist auch meine Hilfe für dich. Mein Punkt ist folgender. Lasst uns nicht übergeistlich sein und lasst uns nicht versuchen, Glaubenshelden zu sein, obwohl unsere Hilfe schon direkt an der Tür anklopft. Eine Person strandet auf einer einsamen Insel. Die Person betet zu Gott und ruft, Gott, bitte rette mich. Am nächsten Tag taucht ein Boot auf am Horizont und möchte ihn mitnehmen. Diese Person antwortet, nein, ich warte auf Gott, er wird mich retten. Am übernächsten Tag taucht ein Helikopter auf und möchte die Person mitnehmen. Aber die Antwort war wieder, nein, ich warte auf Gott, er wird mich retten. Am dritten Tag tauchen zwei sprechende Delfine auf, die ihn mitnehmen wollen. Die Person antwortet wieder, nein, ich warte auf Gott, er wird mich retten. Dann passiert plötzlich viele Tage gar nichts mehr und die Person stirbt. Oben im Himmel fragt die Person Gott, warum bist du nicht gekommen und hast mich gerettet? Und Gott antwortet, ich habe dir ein Boot, einen Helikopter und zwei sprechende Delfine geschickt. Aber du wolltest die Hilfe nicht annehmen. Was uns immer hindert daran, sei es Stolz, Unwissenheit oder Scham, wir sollten nie davor scheuen, Hilfe anzunehmen. Egal, ob es bei Karrierecoaching, Jobsuche, Eheberatung, Seelsorge für einen selber oder andere ist, bei Finanzproblemen, bei seelischen Problemen. Aber was ist mein Anteil, um positive Veränderungen erleben zu können? Wenn du es heute wirklich ernst meinst oder wir es ernst meinen und deine Sorgen oder was uns immer gerade plagt, bei Gott ablegen wollen, dann sollte man sich doch kurz Zeit nehmen, um das wirklich auch zu tun. Gott, der Allmächtige und Wissende, wird uns immer hören. Und Gott greift ein. Er wird seinen Engel Befehl geben zum Handeln. Er lässt keinen Herzensschrei unbeantwortet. Doch es gibt zwei Dinge zu tun. Erstens, in Philipper 4, Verse 8 und 9 steht: Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Und Vers 9. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Sorgen eintauschen gegen Gottes Verheißung. Krankheit gegen Gesundheit. Schulden gegen Versorgung. Ängste gegen Sicherheit. Minderwertigkeit gegen Zuversicht. Und rechne damit, dass Gott uns versprechen wird und zeigen wird, was ein Teil einer positiven Veränderung sein kann. Gott wird uns herausfordern, wenn wir uns das anhalten, selber nachzujustieren. Wenn deine Gedanken zu sehr um Sorge kreisen, dann hast du wahrscheinlich zu wenig Gottes Wort in deinem Herz und in deinen Gedanken. Studiere seine Verheißungen. Lerne sie auswendig und vor allem denke darüber nach. Ändere deine Lebensgewohnheiten, um Körper und Seele Gutes zu tun. Geregelte Arbeitszeiten, gesundes Essen, genügend Wasser trinken und falsche Getränke reduzieren oder sogar ganz darauf zu verzichten. Und wenn man Zeit findet, vielleicht sogar Sport zu machen. Finanzen budgetieren lernen. Ängste und Minderwertigkeit austauschen, durch Studieren und Erkennen einer Identität in Christus und vielleicht auch zu Hilfe von Annahme von Therapie oder Seelsorge, wenn man welche benötigt. Amen.